Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat Oktober. Mein Name ist Richard Schäfer. Die heutige Sendung möchte ich Johannes Dietzel widmen, einem Wunderheiler und Arzt aus Seebach in Thüringen, der im 17. und 18. Jahrhundert dort gewirkt hat und dessen Spuren auch heute noch nachzuverfolgen sind. Die Seebacher Archivarin Ursula Maria Dorn hat die Biografie dieses Johann Dietzel in drei kleinen Büchern niedergeschrieben, unter dem Vorbehalt, so könnte es gewesen sein. Diese Bücher mit den Titeln »Das Blumenbild«, »Der Apotheker« und »Traum und Wirklichkeit« möchte ich Ihnen heute kurz vorstellen und in einer späteren Sendung noch ein bisschen detaillierter eingehen. Im Dorfarchiv zu Seebach habe ich dazu mit Frau Dorn ein langes und intensives Gespräch über das Leben von Johannes Dietzel geführt. Auszüge daraus werde ich hier in der Sendung mit einfügen. Doch zunächst lassen Sie sich zurückentführen in das Jahr 1776 in das kleine Dorf Seebach bei Rula.
Es war im Jahre 1676. Eine schwere Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg überschattete das Leben der Menschen nicht nur auf dem Lande. Die Lebensmittel waren knapp und noch viele Krankheiten kursierten unter den Menschen. Auch im Dorfe Seebach waren viele Einwohner durch den Krieg ums Leben gekommen und neue Ansiedler hatten sich seit 2 bis 3 Generationen hier wieder eingelebt. Hans Nickel Dietzel, ein Leineweber und Tagelöhner, lebte am Schneerabengärtchen in Seebach in der obersten Hütte Richtung Schmerbach. Er hatte bereits 6 Söhne, deren Hunger er oft nicht stillen konnte. Seine Frau Agnes, geborene Weber, Tochter eines Holzhauers aus Kabarz, deren Großvater Kuhhirt in Deubach gewesen war, war wieder schwanger, obwohl sie bereits im 47. Lebensjahr stand. Sie gebar am 10. Oktober 1676 ihren 7. Sohn. Die Freude über die glückliche Geburt in der sehr beengten und kärglich eingerichteten Hütte war begleitet vom Kummer der Eltern, wie sie die noch größer gewordene Familie ernähren sollte. Die 6 Brüder haben den neuen Erdenbürger wohl kaum mit viel Freude begrüßt. Der älteste Bruder war aus Verärgerung, dass ihm die Mutter noch ein Brüderchen geschenkt hatte, davongelaufen und hat sich in Gotha als Soldat anwerben lassen.
Zur Taufe des kleinen Johannes überraschte Pfarrer Göbel die Familie mit einer kühnen Prophezeiung.
Er betrachtete das gesunde Kind in der Wiege und prophezeite den Eltern, seid getrost, das ist euer 7. Sohn. Wenn der mit Gottes Hilfe groß wird, so wird er, wie im Volk die Sage geht, ein Doktor werden und euch alle einmal reich ernähren. Diese Worte hatte sich der Vater gut gemerkt und später den Seebachern erzählt.
Die Prophezeiung des Pfarrers sollte in Erfüllung gehen. Johannes Dietzel wurde ein berühmter Heiler und anerkannter Arzt, ohne dass er je ein Studium absolviert hatte. Über seinen weiteren Lebensweg werden wir im Verlauf der Sendung berichten. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik.
Bücherbar. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Ich spreche jetzt mit Frau Ursula Dorn aus Seebach. Sie haben, Frau Dorn, dem Johann Dietzel 3 Bücher gewidmet. Und vielleicht sagen Sie den Hörerinnen und Hörern erstmal, wer Johann Dietzel war. Eine Persönlichkeit, die den Ort zumindest einige Zeit geprägt hat.
Ja, er hat nicht nur damals geprägt, sondern ich greife gleich vorneweg, sondern die Sachen, die er gestiftet hat, stehen heute noch, wie unsere Kirche zum Beispiel, auf die wir sehr stolz sind. Also Johannes Dietzel hat von 1676 bis 1758 gelebt, war Sohn eines einfachen Leinewebers und er hat selber dann gemalert, was heißt, wir nannten das damals Tünchern, ne? Und hat aber, da er sehr geschickt war in der Malerei, hat er damals schon so ein bisschen die Wände mit verschönert, hat er selbst gemalt. Und er war das siebte Kind, seine Eltern waren schon relativ alt, als er auf die Welt kam, hatte eigentlich eine schwere Kindheit mit Krankheit, mit Armut. Die Eltern natürlich dementsprechend bald gestorben. Er konnte von seinen Geschwistern nicht aufgenommen werden, war dann so mit 17 Jahren auf sich allein gestellt und hatte aber hier in Seebach eine Familie, die ihn aufgenommen hat. Er musste natürlich dort arbeiten als Knecht, hat sich dann als Leinewebner verdingt, aber parallel dazu war er immer dabei, Kräuter zu sammeln. Er war als Kind mit seiner Mutter immer zum Kräutersammeln. Er hatte mit seiner Mutter dann diese Kräuter in die Apotheke, in die Hofapotheke nach Eisenach gebracht, wobei sie sich da eben noch nebenbei Geld verdient hatten. Also er ist mit diesem Kräuterwissen aufgewachsen und hat das natürlich vertieft. Durch einen glücklichen Zufall hat er dann ein Medizinbuch erstanden und hat da als Autodidakt weitergearbeitet. Und so ist er praktisch so weit gekommen, dass die Leute ihm vertraut haben, ihm zu Behandlung geholt haben, bei ihm Rat geholt haben und seine Kräuter, Tinkturen und Salben gekauft haben. Und ist dadurch praktisch ohne Studium zu einem kleinen Vermögen gekommen. Es gab dann natürlich die Neider von den Stadtärzten in Eisenach, die gesagt haben, die gehen da zu dem Kurfuscher. Man hat versucht, ihm auch da Unrechtmäßigkeiten nachzuweisen. Er musste einmal vor Gericht gehen und sich verteidigen. Man konnte ihm aber keine Schuld nachweisen und hatte ihm aber seine Behandlungstätigkeit eingeschränkt. Nur enge Umgebung, aber die Leute kamen trotzdem von Schmerbach, von Winterstein, von Liebenstein drüben. Der Ruhm hat sich so langsam rumgesprochen.
Nach so viel Informationen machen wir erstmal weiter mit Musik. Und hier habe ich ausgewählt Filmmusiken, diesmal aus dem Jäger des verlorenen Schatzes.
Bücherbar. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Wir beschäftigen uns heute in der Bücherbar mit Johannes Dietzel, Arzt, Wunderheiler und Kräuterkundiger aus dem Dorf Seebach bei Rula. Und in seiner Biografie heißt es:
Das Kind Johannes soll recht aufgeweckt gewesen sein und hat wohl nicht an alle wundersamen Geschichten geglaubt, die damals in dieser Gegend von dem abergläubischen Volk erzählt wurden. Als siebenter Sohn galt er eben als etwas Besonderes.
Ursula Dorn, Archivarin aus Seebach, hat anhand historischer Fakten die Lebensgeschichte dieses Johann Dietzel nachvollzogen. War das wirklich so mit der Hexerei und dem Aberglauben?
Frau Dorn, Sie schreiben in dem Buch Das Blumenbild und auch in dem zweiten Teil Der Apotheker, dass sich Johann Dietzel mit seiner Wissenschaft, mit seiner Arbeit immer auch am Rande der Hexenverfolgung oder des Hexenglaubens bewegt hat. Also er war sich also nie sicher, stand also da immer unter Druck und aber auch unter Beobachtung, wie Sie schon sagten, durch die Hofärzte oder durch die Schulmedizin, wie man heute zu sagen wusste. War das in dieser Zeit noch so prägend, dieser Glaube an Hexerei, an Aberglaube, an überirdische Sachen?
Ich glaube schon, denn er selber hat sich sehr, Luther war für ihn so diese Vorbildfigur. Und ich meine, das ist ja nur bekannt, das wissen wir jetzt, dass Luther auch Angst vor dem Teufel hatte. Und diese Angst vor dem Teufel, vor diesem teuflischen Grad, weil man ihn dann so langsam als Wunderdoktor bezeichnet, hat gesagt, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Es gab hier im Tal einen Parallelmann, der nicht so gebildet war. Und er hat natürlich diesen Aberglauben, der immer noch in den Köpfen gesteckt hat und auch in Johannes Dietzel drin. Ja, der hat das natürlich ausgenutzt und hat zwar seine Heilmethoden auch richtig angewendet, aber immer so ein bisschen unter mysteriösen Sachen. Und das hat Dietzel abgelehnt. Ja. Aber ich habe versucht auch zu beschreiben, wenn jetzt seine privaten, er musste viele Schicksalsschläge hinnehmen, und dass er da er sehr gläubig war, immer gesagt hat, also Gott straft mich, ja, oder der Teufel verführt mich. Er hat da nur auch, das kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber in Einzelheiten habe ich versucht, an Beispielen mal zu beschreiben, wie er in so eine Situation kommen kann, gerade weil er medizinisch so interessiert war und nicht das Wissen hatte. Da ist er auf Sachen gestoßen, wo er sagt, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Fand aber dann wieder zum Beispiel bei Paracelsus, der ja nun lange vor ihm gelebt hat, auch schon diese Ungewissheit, ob denn Gott alles lenkt, ob der Teufel mit im Spiel ist oder ob wirklich die Naturheilkunde und der Mensch oder die Natur selber, ob man damit gut umgehen kann, ohne dass man mit dem Teufel in Berührung kommt. Also er war sich eigentlich viele, viele Jahre da in Zwiespalt und die Bevölkerung auch noch, muss ich ehrlich sagen, ja, ja.
Dazu möchte ich anfügen, dass gerade in dieser Zeit auch in Thüringen der Hexenwahn eine große Rolle spielt. Vor 370 Jahren begann zum Beispiel im benachbarten Georgenthal dieser Hexenwahn, wie der Hörselberg Bote Nummer 105 berichtet. Der Hexenturm und die Schaueiche in Georgenthal erinnern heute noch daran. 2 Jahre vor Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1646 begannen im herzoglichen Amt Georgenthal diese abscheulichen Hexenprozesse, die erst nach 65 Jahren im Jahre 1771 endeten. In diesen 65 Jahren wurden immerhin 71 Mädchen und Frauen der hochnotpeinlichen Tortur der Folter unterzogen und danach verbrannt. Das war genau die Lebenszeit von Johann Dietzel. Es wäre interessant zu erfahren, wie er darüber gedacht hat.
Bücherbar, die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Ich setze jetzt das Gespräch mit Ursula Dorn, Archivarin und Autorin aus Seebach, fort. Sie hat über den Arzt und Wunderheiler Johannes Dietzel geschrieben.
Es gab in seiner Behandlung, wenn ich Ihre Bücher, ich habe sie nur quer gelesen, es gab nie irgendwelche Misserfolge.
Johannes Dietzel hat ziemlich von Anfang an bis auch später Niederschriften, Notizen über seine Behandlung gemacht. Und da er gern gemalt hat, er hat ja Skizzen dazu gemacht, ja. Und das umfasst ungefähr so über 90 Seiten mit Zeichnungen und so weiter. Aber leider ist uns diese Handschrift nicht zugänglich. Die hat irgendjemand mal verkauft und die ist 2006 in einem Auktionshaus verkauft worden und wir kommen nicht dran. Aber aus seinen Unterlagen hier von Heinrich Schwert, wo der das geschrieben hat, der hat das noch zur Verfügung gehabt. Ja, und daher wissen wir, wie er damit umgegangen ist, ja, also mit seinen Medikamenten, und hat dann wirklich versucht, Bücher zu kaufen, und da hat er sich weitergebildet. Er hat zum Beispiel den Atlas der Anatomie, der in Jena damals entstanden ist, den bilde ich mir ein, hat er erkannt, ja. Ich konnte da auch diese Doktorarbeit von der Barbara Duden über den Johann Storch mit dem Titel Unter der Haut durchstudieren, mich durchkämpfen. Und zwar hatte man ja damals nur die Auffassung, also man hat Knochen und Muskeln gekannt, man hat aber nur an Leichen ausprobiert und die Haut. Und man wusste aber nicht genau, wie funktioniert das unter der Haut. Und dieses Unwissen war eben noch da. Und das konnte er eigentlich jetzt bis zuletzt auch, so weit waren die noch nicht, gell?
Frau Dorn, nun müssen wir mal erklären, wie geht das? Ein Wunderheiler, in Anführungsstrichen, von der Schulmedizin argwöhnisch betrachtet, in der Bevölkerung trotzdem anerkannt. Wie ist er zu Reichtum gekommen?
Wie ist er zu Reichtum? Also mit nicht anerkannt kann ich gleich sagen, er wurde dann anerkannt. Ja, und zwar sein Ruhm durch den Wunderdoktor, was damals eine übliche Bezeichnung war, und die Ärzte nur mitgekriegt haben, dass er kein Scharlatan ist, hat man ihm ganz ausnahmsweise zu einem Examen vorgeladen, vor einer Ärztekommission, das ist belegt, und hat ihm praktisch den Medicus Practicus zuerkannt, also einen Doktortitel, ohne dass er studiert hat. Und das ist wohl auch heute wahrscheinlich noch eine große Ausnahme und damals noch eine größere gewesen. Also das sagen wir Seebacher, das ist doch eine Anerkennung. Also dass man seine medizinischen Kenntnisse, die jetzt echt medizinisch fundiert waren, anerkannt hat.
Sie schreiben in Ihrem Buch Der Apotheker, dass er auch Zugang zum Hof hatte, hier in Eisenach, aber auch in Gotha, und dass er einem der Erbprinzen ein Ekzem geheilt hat und dadurch also auch die Aufmerksamkeit des Hochadels auf sich gezogen hat. Das ist also auch verbürgt.
Das ist verbürgt, ja. Und zwar ist auch verbürgt, praktisch von dem Adel eine Stufe tiefer, oder kann man auch nicht sagen, die Burggrafen von Kirchberg, also die Van Roder Herren, zu denen gehörte ja unser Dorf. Und diese Frau, die Christine von Kirchberg, eine sehr gute Verwalterin ihrer Dörfer, die hat den Johannes Dietzel immer mal zu Rate gezogen und hat ihn praktisch auch unterstützt, wo man ihn eben auch verhaften wollte und so weiter. Sie hat immer hinter ihm gestanden, und da wurde man schon langsam aufmerksam, bis dann eben dieser Erbprinz ihn auch mal aufgesucht hat. Ja, und dann eben die Erfolge, und da hatte er eben einen Stein im Brett, sagen wir mal.
Die Geschichte mit dem Erbprinzen hören wir uns nach der nächsten Musik an, und die kommt aus dem Film Jenseits der Stille.
Bücherbar. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer. Immer am ersten Sonntag im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Die Geschichte mit dem Erbprinzen liest sich im Buch Traum und Wirklichkeit von Ursula Dorn wie folgt. Eines Tages war Johannes bei einem Krankenbesuch in Deubach gewesen und inzwischen auf dem Heimweg nach Seebach oben auf dem Kreuzweg angelangt. Als er weiter über den Teichberg kam und den Weg zu seinem Haus einschlug, sah er vor dem Eingang eine Kutsche stehen mit dem Wappen des Herzogs von Eisenach. Seine Füße trugen ihn noch schneller bis zu seinem Haus. Der Gehilfe Aurelio kam ihm schon auf der Straße entgegen und berichtete ganz aufgeregt, dass der Erbprinz von Eisenach vorgefahren sei und seine Hilfe in Anspruch nehmen wolle. »Ich habe ihn bereits in eurer Stube Platz nehmen lassen, damit er nicht zwischen den einfachen Landleuten auf euch warten muss. Sein Kammerherr ist auch mit dabei.« Das geschah zwar nicht nach den Praktiken von Johannes, alle gleich zu behandeln, aber was sollte er nun noch ändern? Vielleicht war es gut so. Er ließ sich von dem halbwüchsigen Fürstenkind beschreiben, was ihn beschwere. Der Kammerdiener ergänzte die Aussagen. Johannes hatte im Gesicht des Kronprinzen bereits die Pusteln, die dem pubertierenden Burschen wohl ziemlich zu schaffen machten, begutachtet. Die vielen Narben ließen darauf schließen, dass er wohl häufig daran herumkratzte. Danach ließ er sich auch den oberen Brustbereich und die Arme zeigen, wozu der Patient und sein Begleiter zuerst die Einwilligung gaben. »Das Jucken scheint eurer Hoheit wohl eine unangenehme Sache zu sein«, folgerte er. Den Kammerdiener befragte er, wie die tägliche Kost des Kronprinzen zusammengestellt sei, und riet zu einer Diät. »Außerdem werde ich für den jungen Fürsten einen Tee mitgeben, der die Säfte des Leibes reinigt. Er möge darauf achten, dass er dem Prinzen regelmäßig verabreicht wird, auch wenn er nicht besonders schmackhaft ist. Die Rezeptur mit Brennnessel und Birkenblättern nebst anderen Zutaten gab er gleich dem Gehilfen weiter, der die Kräutermischung sofort in der Apotheke herstellte.« Dann trug er ihm noch die Herstellung einer Salbe auf, in die vor allem die frische Vogelmiere eingemischt werden sollte. Bis alles fertig war, mussten die Herrschaften noch eine Weile draußen warten, während sich Johannes mit dem nächsten Besucher und dessen Beschwerden beschäftigte. Aurelio brachte die Salbe und die Kräutermischung für den Tee an den fürstlichen Wagen, machte einige tiefe Verbeugungen und bedankte sich für die Ehre, den Rat des Johannes Dietzel auf dem Höck in Seebach aufgesucht zu haben. Vorsichtig hielt er dem Kammerdiener die Hand hin, doch keine Münze landete darin. Dann fuhr der herzogliche Wagen die Dorfstraße entlang in Richtung Eisenach. Hinter den Fenstern wurde dieses Ereignis von den Dorfbewohnern genau beobachtet. Wie diese Geschichte ausgeht, erfahren wir einige Seiten später. An einem verregneten Tage, als nicht ganz so viele Leute zu Johannes gekommen waren, hielt ein Reiter vom herzoglichen Hof in Eisenach vor Dietzels Haus und verlangte, zum Apotheker vorgelassen zu werden. Im Namen des Erbprinzen bedankte sich der Reiter für die erfolgreiche Behandlung und verlangte, den Preis dafür zu nennen. Doch das Interesse von Johannes galt vorerst dem Bericht, wie es dem Erbprinzen gehe und ob ihm der Herr darüber Auskunft geben könne, da ihm das sehr wichtig sei. Nun stellte sich heraus, dass er der wirkliche Kammerdiener des Prinzen war und glücklich über das Vertreiben der Pusteln und Flecken auf dem Körper des jungen Fürsten war. Er hatte sehr gelitten unter dem Jucken und Brennen des Ausschlages, berichtete er. Auch konnte ich nicht immer verhindern, dass er sich den heilenden Grind wieder aufgekratzt hatte. Seine Hoheit war in dieser Zeit sehr unleidlich gewesen. Nun kann er sich wieder fröhlich den Spielen und körperlichen Ertüchtigungen widmen. Das hörte Johannes mit Freude und würde sich sofort notieren, dass der starke Anteil an Vogelmiere den Heilungsverlauf anscheinend beschleunigt zu haben schien. »Deshalb gebt mir noch einmal etwas von der Salbe mit«, bat der Kammerdiener, »für den Fall, dass der Ausschlag wieder ausbrechen sollte.« »Ich gebe es euch gern«, sprach Dietzel, »aber die Salbe muss frisch zubereitet werden. Sollte sie noch einmal benötigt werden, so lasst es mich wissen. Dann schicke ich sogleich einen Boten, die Salbe nach Eisenach ins Schloss zu bringen. Doch wenn ihr dem Erbprinzen etwas Gutes zukommen lassen wollt, so verabreicht ihm weiterhin den blutreinigenden Tee, von dem ich euch gern etwas wieder mitgebe.« Nun sollte der Apotheker endlich den Preis für die Behandlung nennen. Wie bei jedem gab er auf diese Frage folgende Antwort: »Ich verlange keinen Preis. Gebt mir, was euch die Heilung wert ist.« Damit hatte der Kammerdiener nicht gerechnet. Er hatte ein hübsches Sümmchen dafür vom Erbprinzen mitbekommen. Was sollte er nun diesem wundersamen Kauz von Heiler davon geben? Wenn er sich zwei gute Groschen zurückbehielt, hätte dieser Wunderdoktor immer noch genug abbekommen. So bekam Johannes 3 Taler und einige Silbergroschen für die Behandlung des Erbprinzen vom Herzogtum Eisenach und war zufrieden damit. Viel wichtiger war ihm die gelungene Heilung und damit auch eine Bestätigung seines Könnens durch das Herzoghaus. Nun musste er keine Bange mehr haben, wenn Leute aus der weiteren Umgebung zu ihm kamen. Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gew-thüringen.de oder www.podcast.de. Ich setze nun das Gespräch mit Ursula Dorn, der Autorin und Biografin des Johann Dietzel aus Seebach, fort.
Dann kam es irgendwann zu diesem berühmten Johanneslegat, in dem festgelegt wurde, dass Johann Dietzel eine Rente kriegt bis ans Lebensende und viele andere Dinge, die da noch dranhängen. Vielleicht können Sie das kurz mal erläutern. Was ist der Inhalt dieses Legats?
Das Legat ist entstanden, also wo er praktisch schon zu relativem Reichtum gekommen ist. Denn der hat ja das Geld, was er verdient hat, er verdient kurz noch reingeschlossen, er hat das meiste Geld wahrscheinlich bekommen von Leuten, von Hochstehenden, die er heilen konnte. Ja.
Die anderen haben vermutlich mit Naturalien bezahlt.
Oder auch gar nicht. Es ist verbürgt, dass er, wenn Leute arm waren, wenn jetzt so Unterernährung oder sowas da, dass dann eben die Frau in die Speisekammer gegangen ist und den Leuten noch einen Korb voll Essen mitgegeben hat. Ja, und dass da eben kein Geld verlangt wurde. Ja, sondern wenn sie das wollten, er hat immer gesagt, gebt mir so viel Geld, was euch die Heilung wert ist. Gell? Und er hatte dann seine Spendenbüchse stehen und da durften die auch, ohne dass er jetzt wusste, wie viel da reingehullert ist, dann die Leute da spenden konnten, ob ein paar Pfennige oder mehr. Ne?
Zurück zum Johanneslegat.
Ja, zum Johanneslegat. Aber es hat sich eben trotz dieser Methode der Bezahlung, hat sich doch viel Geld angesammelt mit der Zeit, weil eben sein Ruhm, er muss sehr, sehr weit verbreitet gewesen sein. Also bis weit über Herzoggrenzen hinaus, bis Gotha rüber. Ich weiß nicht, wie weit. Auch in Süden rein ist er sehr bekannt gewesen. Und er hat das praktisch alles für den Kirchenbau, für den Schulbau verwendet, das Geld. Dann hatte er in dem Notar Apelius, der in Farnroda saß und praktisch die Verwaltung der Burggrafen geführt hatte. Dieser Herr Apelius ist ein Verehrer von Dietzel geworden mit der Zeit und hat praktisch sein Geld verwaltet, da er ja auch kein Kaufmann war in dem Sinne und hat das Geld sehr gut angelegt. Und von diesen Zinsen wurde der Pfarrer bezahlt, wurde der Lehrer bezahlt, da wurden den Schulkindern wurden Schuhe gekauft, es gab Brötchen und Milch. Und diese Tradition hat man sogar versucht, bis in die 30er Jahre fortzusetzen. Bis dahin hat das Kapital von diesem Legat noch bestanden, bis in der Hitlerzeit dann diese Kirchen, das ist dann als Kirchenbestand, in die Kirche übergegangen, Eisenach, und das ist ja dann alles konfisziert worden. Und ich habe ein Protokoll, wo das steht, die Summe, die konfisziert wurde. Bis dahin haben praktisch die Zinsen ausgereicht, um da die Kinder zu unterstützen. Ja. Es wurde dann auch laufend die Reparaturen an der Kirche und so weiter. Das wurde alles daraus bezahlt und die Pfarrer eben bis dahin mit ganzer Unterstützung und Bezahlung.
Also faszinierend für mich war beim Lesen, dass also dieser Johannes Dietzel mit dem Bewusstsein gelebt hat, wenn ich selbst zu Reichtum gekommen bin, muss ich auch was an anderen was abgeben. Das hat er also auch getan, indem er die Schule und auch die Kirche für Seebach gestiftet hat. Also ein Einzelner konnte da auch sehr viel ausrichten. Und wie wird er nun sein Erbe in Seebach gepflegt?
Ja, also wir haben die letzten, sagen wir mal, 80, 90 Jahre eigentlich immer irgendeinen Menschen gehabt, der das verfolgt hat, gepflegt hat. Bis dahin haben eigentlich unsere Pfarrer, die in seinem Haus, was er gebaut hat, das ist dann das Pfarrhaus geworden, wo heute noch der Pfarrer drin wohnt und Kircheneigentum ist, ja. Und die haben das eigentlich seine Ideen so fortgeführt. Wir hatten dann einen Friedrich Wolf hier, der ab der 30er Jahre dort schon Chronikarbeit gemacht hat, das aufgearbeitet hat. Und jetzt so nach und nach bin ich im Moment diejenige, die jetzt seit 20 Jahren so die ganzen Unterlagen da füllt. Und wir hatten eben im Jahr 2008 seinen 250. Todestag und das haben wir zum Anlass genommen, die Schule, die inzwischen seinen Namen trägt, dort eine Gedenkwoche durchzuführen. Und in der Kirche haben wir das gemacht. Und da ist, glaube ich, zu dem Anlass doch vielen Leuten noch mal bewusst geworden, was dieser Mensch eigentlich für Seebach heute noch, ne, was wir davon noch gut haben von ihm. Und dass wir ihn heute noch wieder, doch glaube ich, ein bisschen mehr verehren als vielleicht vor diesem Jubiläum und vor den Veranstaltungen.
Gibt es heute noch Werke von Johannes Dietzel, die gedruckt vorliegen aus seiner Zeit?
Ja, aus seiner Zeit ist mir nichts bekannt.
Frau Dorn, vielen Dank.
Dankeschön.
Das Gespräch mit Ursula Dorn habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. In einer der nächsten Sendungen werde ich ihre drei Bücher gesondert und detaillierter vorstellen. Das Blumenbild, der Apotheker und Traum und Wirklichkeit. Die schwedische Spende. Ein Auszug aus dem Buch Traum und Wirklichkeit von Ursula M. Dorn. Ein besonderer Fall hatte sich vor wenigen Wochen ereignet. Aus Hachenburg war der Burggraf Georg Friedrich von Kirchberg, auch Graf zu sein und Wittgenstein, von Hessen gekommen und hatte sich längere Zeit in seinem Schloss in Farnroda aufgehalten. In seiner Begleitung befand sich ein ehemaliger Leutnant der schwedischen Armee, der in hoher Position bei den letzten kriegerischen Gefechten der Schweden mit den braunschweigischen und hannoveranischen Fürstentümern gewesen war. Danach war er aufgrund seiner Verdienste als Beamter in den schwedisch verwalteten Gebieten eingesetzt worden. In dieser Mission hatte er sich mit den Burggrafen angefreundet. Nun ergab sich die Gelegenheit, einmal die Heimat seines Freundes kennenzulernen, diese kleine Grafschaft von Farnroda zwischen den Herzogtümern Sachsen-Eisenach und Sachsen-Gotha gelegen. Ihm gefiel diese romantische Gegend zwischen den Hörselbergen und den Gipfeln des Thüringer Waldes recht gut. Doch plötzlich erkrankte der schwedische Gast ernsthaft. Die hinzugezogenen Ärzte befürchteten sogar, dass er eine tödliche Infektion mitgebracht hatte, die auf den Schlachtfeldern oftmals kursierte. Man bangte um sein Leben. Anfangs zeigte sich die Krankheit mit Übelkeit und Erbrechen, was jeweils nach einigen Tagen wieder verschwand, doch immer wieder und noch heftiger auftrat. Der Leutnant litt unter schmerzhaften Magen- und Darmkrämpfen. Die Behandlung der Stadtärzte aus Eisenach linderten seine Beschwerden nur kurzzeitig. Bei den abendlichen Gesprächen mit dem Grafen und seinem Gast, bei gutem Essen und süßen Weinen, hatte der Rentmeister Apelius auch von dem Vorhaben des Johannes Dietzel berichtet, der mit Spenden und seinem eigenen Vermögen den Bau einer Dorfkirche bewältigen wollte. Graf Georg wusste, dass dieser Medikus aus Seepach seiner leidenden Mutter oft ihre Beschwerden hatte lindern können, was der Notar nur bestätigte. Seine Heilmethoden hatten ihm den Beinamen Wunderdoktor eingebracht. Der schwedische Gast war etwas verwundert über das Leben dieses Medikus, doch Apelius versicherte den beiden Herren, dass er bis heute keine Wunder im Sinne des Aberglaubens der Landleute vollführe, sondern seine inzwischen erweiterten, vielschichtigen Kenntnisse der Grund für seine Heilerfolge seien. Da die Eisenacher Ärzteschaft seinem Gast bisher nicht helfen konnten, entschloss sich Graf Georg, den Wunderdoktor um einen Besuch zu bitten. Nach einer gründlichen Untersuchung und der erfragten Vorgeschichte konnte Johannes ausschließen, dass es Typhus oder Cholera sein kann, was wohl die Kollegen befürchtet hatten. Er kam zu der Überzeugung, dass es sich um eine Vergiftung durch Speisen oder Getränke handeln könnte. Er glaubte, so etwas schon einmal behandelt zu haben. In seinen Krankennotizen müssten sich die entsprechenden Aufzeichnungen finden lassen. Und tatsächlich, nach längerem Suchen fand er den Zettel, auf dem er die gleichen Erscheinungen an einem Gutsverwalter von Schloss in Herleshausen aufgeschrieben hatte, bei dem es sich um eine Fischunverträglichkeit handelte, wie sich damals herausstellte. Sofort meldete er seinen Besuch im Farnrodaer Schloss an. Bei der Befragung des Leutnants hörte Johannes heraus, dass ihm der Verzehr von Fischspeisen große Übelkeit verursachte.
Soweit ein Auszug aus dem Buch »Traum und Wirklichkeit« von Ursula M. Dorn über den Arzt und Wunderheiler Johannes Dietzel aus Seebach. Damit sind wir am Ende der Bücherbar für heute. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.